Ich möchte heute über einen Text sprechen, der im Hebräerbrief steht. Und ihr braucht euch nicht wundern, ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass das da steht. Ich lese alles vor, keine Sorge. Und das Thema oder die Überschrift dieser Predigt könnte man formulieren mit faktenbasiert Glauben. Faktenbasiert Glauben. Es geht also um den Hebräerbrief. Und vielleicht habt ihr den Hebräerbrief schon einmal gelesen oder hineingeschaut. Der Hebräerbrief ist eines der wenigen Bücher in der ganzen Bibel, bei dem man nicht genau weiß, wer ihn wohl geschrieben hat. Im Hebräerbrief geht es sehr stark um Dinge aus dem Alten Testament. Riten, Gebräuche, Traditionen, Vorschriften, Regeln, Gesetze. Und es wird dargestellt, was das alles damals bedeutet hat und wie man das heute verstehen kann. Viele sagen, Paulus hat das geschrieben, weil es so theologisch und so schlau ist. Vielleicht war es auch Jakobus, der leibliche Bruder Jesu, weil das ein ganz aufrechter und konsequenter und auch strenger Jude war. Der kannte sich auch gut aus. Aber aus irgendeinem Grund haben die Generationen vor uns entschieden, und das ist auch von Gott geführt, dass der Hebräerbrief zur Bibel gehört und damit das Wort Gottes ist. Es wird beschrieben im Hebräerbrief, warum, wieso, weshalb Gott, so wie er es im Alten Testament tat, umgegangen ist. Und es dreht sich letztlich alles darum, wie die Menschen im Alten Testament versucht haben, zu Gott zu kommen, und warum es letztlich nicht geklappt hat und wie es jetzt im Neuen Testament funktioniert. Der Hebräerbrief beschreibt eigentlich die ganze Zeit etwas Unvollkommenes, etwas Unvollständiges, etwas, das nicht wirklich gereicht hat. Und er führt uns eigentlich vor Augen, wie frustrierend es sein muss, ohne das Vollständige zu leben. Und schließlich beschreibt der Hebräerbrief dann, wie man jetzt endlich im Neuen Testament wirklich das finden kann, was Gott verheißen hat. Wie man es endlich finden kann. All die Generationen vorher haben es versucht zu finden und sie haben es nicht gefunden. Egal, was sie getan haben und auch egal, was sie erlebt haben. Ein Stück weit haben sie es geschafft. Die Richtung passte. Die Entfernung war groß. Und kurz bevor sie am Ziel waren, war es nicht erreichbar. Immer auf die letzten Meter war dieser Gott für sie letztlich unerreichbar. Nun, im Hebräer 11 werden dann die sogenannten Glaubenshelden beschrieben. 10 Männer und Frauen Gottes, richtige Glaubenshelden, und was sie erlebt haben. Es wird erwähnt, wie sie an Gott glaubten, von ihm Worte empfingen. Und dann auch unglaubliche Dinge erlebten. Und viele werden auch angedeutet, ohne dass ihr Name erwähnt wird. Und sie hatten alle irgendwie eine Verheißung. Sie wussten im Alten Testament, irgendwann wird Jesus kommen, wird ein Messias kommen. Irgendwann wird eine Erlösung paratstehen, die es jetzt noch nicht gibt. Aber sie haben es alle nicht erreicht. Wie frustrierend ist das? Wie frustrierend ist das, wenn du etwas verloren hast und du findest es einfach nicht? Die Mütter finden es dann ja meistens wieder oder die Frauen. Wie frustrierend muss es sein, immer irgendwie etwas zu versuchen? Es geht immer schief. Und das war die Situation im Alten Testament. Die Leute wussten, Gott hat etwas versprochen, es wird irgendwann etwas kommen. Und es gibt mehr, aber dieses Mehr haben sie nicht erreicht. Und jetzt steht in Hebräer 11, Vers 39 und 40 Folgendes. Für diese Leute, die beschrieben wurden, die ich gerade erwähnt habe. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen. Sie haben eine Gewissheit gehabt, es wird etwas passieren, es wird etwas geschehen. Und doch nicht erlangt, was verheißen war. Weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, denn sie sollten nicht ohne uns vollkommen werden. In Galater 4, Vers 4 steht, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Als die Zeit erfüllt war, welche Zeit? Gott hat irgendwie entschieden, sein Handeln auch irgendwie historisch in die Geschichte einzubetten. Nicht alles auf einmal zu tun, Dinge sich entwickeln zu lassen. Und so hat er irgendwie entschieden, zu einem bestimmten Zeitpunkt werde ich auf die Erde kommen. Und dann wird die Vollendung dieses Heils da sein. Und dann wird das passieren, was hier beschrieben wird. Wir als die nachfolgende Generation, wir werden dieses Heil gemeinsam mit denen, die schon da waren, ergreifen. Sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Sie stießen alle an ihre Grenze, sie konnten nicht hindurchdringen. Sie erlebten Wunder, mehr Wunder, als wir alle erlebt haben. Da steht von Totenauferweckungen, da steht, dass Leute durchs Feuer gingen, da steht, dass Leute entrückt wurden. Und trotzdem haben sie es nicht erreicht. Das ist übrigens für uns ein wichtiger Hinweis darauf, dass Erlebnisse mit Gott nicht das Entscheidende sind. Wunder sind nicht das Entscheidende. Alle Menschen, die Jesus geheilt hat, sind alle irgendwann auch gestorben. Alle Menschen, die Jesus vom Tode auferweckt hat, sind alle irgendwann gestorben. Wir werden alle sterben. Oder Jesus kommt vorher wieder. Das wissen wir nicht. Aber das ist nicht das Entscheidende, ob wir geheilt werden, ob wir reich sind, ob wir arm sind, ob Gott unsere Gebete hört. Das Entscheidende ist, ob wir in dieser Verbindung mit ihm sind. Denn auch wenn du geheilt wirst, wird dich das nicht in den Himmel bringen. Auch wenn du versuchst, durch dein Handeln ein guter Mensch zu sein, wird dich das nicht in den Himmel bringen. Deswegen stört mich das immer, wenn Christen versuchen, eine Gesellschaft zu verändern durch Moral. Wir sind gegen Abtreibung. Natürlich sind wir gegen Abtreibung. Aber nur weil eine Frau nicht abtreibt, kommt sie deswegen nicht in den Himmel. Natürlich haben wir bestimmte moralische Vorstellungen. Aber nur weil jemand moralisch sauber lebt, kommt er doch nicht in den Himmel. Habt ihr was nicht verstanden? Wir werden doch nicht gerettet aufgrund unserer Werke. Ein Mensch muss gläubig werden und dann kommt der Rest schon von selber. Das ist das Allergravierendste. Und dann kommt der eigentliche Text in Hebräer 12, die ersten drei Verse. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt hat der Hebräerbriefschreiber diese ganzen Leute beschrieben, die alles Mögliche erlebt haben und trotzdem nicht das erreicht haben, aber irgendwie eine Bestätigung dafür waren, dass Gott echt existiert, dass er wirklich da ist. Und dann sagt er, darum auch wir, darum auch wir. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Und jetzt nehme ich einen Satz vorweg, der eigentlich erst später kommt, der ist nicht ganz jugendfrei. Aber ich sage Ihnen trotzdem, egal welche Scheiße du durchlebst, die Scheiße, die Jesus durchlebt hat, war viel schlimmer. Das ist so. Das ist im Grunde genommen die Aussage dieses Textes. Und wenn man das jetzt zusammenfasst, dann kann man eigentlich sagen, der Höhepunkt, die eigentliche Aussage dieses Bibelverses ist, darum auch wir, also weil es so viele Hinweise darauf gibt, dass dieser Gott wirklich existiert, so viele Fakten, weil das, was die Leute erlebt haben, die er da beschrieben hat, das haben sie ja erlebt, das kannst du ja nicht leugnen. Ich hatte mal einen Notartermin. Meine Mutter hatte einen Schlaganfall, war pflegebedürftig, musste mich kümmern von heute auf morgen. Und da gab es ein Haus und da habe ich ein unglaubliches Wunder erlebt. Nämlich, dass mein Nachbar, ich wollte das Haus meiner Mutter verkaufen. Das war ein richtig altes Haus, 350 Jahre alt. Die Balken bogen sich wirklich, aber nicht vor Lachen, sondern weil die Bude so alt war. Und wir mussten dieses Haus irgendwie loswerden. Wir waren alle weit weg. Und dann habe ich zwei Immobilienmakler geholt von irgendeiner Sparkasse. Die kamen an mit ihrem komischen BMW und gelackt und liefen durchs Haus und haben das alles schlecht gemacht und wollten natürlich nichts bezahlen. Und dann sind die weggefahren und dann stand ich da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Was mache ich jetzt? Und dann kommt mein Nachbar auf mich zugelaufen und dann habe ich so den Impuls gehabt. Frag den, ob der das Haus kauft. Und dann habe ich gesagt, willst du das Haus kaufen? Ja. Was willst du denn haben? Und dann hatte ich einen schlauen Gedanken, einen geschäftstüchtigen Gedanken. Ich bin ja Schwabe, den kannten wir schon lange. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, du hast meine Mutter so lange gekannt, schlag du mal einen Preis vor. Und dann wusste ich, dann kann er keinen Dumpingpreis nennen, sonst ist er das gespött im Dorf. Und dann habe ich das Haus verkauft, innerhalb von ein paar Wochen. Und dann komme ich zum Notar, haben wir das irgendwie gemacht. Den kannte ich schon länger und dann, ja, Herr Merck, und dann sage ich, wissen Sie was? Ich sage, Herr Dr. Weisemann, das war ein Wunder. Dann habe ich ihm das erzählt. Und dann guckt er so, naja, das hält sich in Grenzen. So, und das ist immer wieder so, wenn du, oder du erzählst, ich bin mal von Rückenschmerzen geheilt worden. Naja, ist Zufall. Oder so, man kann das alles sagen, aber das Erlebnis an sich, es steht ja im Raum. Also, dass hier jemand sagt, mein Mann ist vom Tode auferweckt worden. Oder ich bin durchs Feuer gegangen. Oder ich bin entrückt. Das kannst du ja nicht leugnen. Du kannst ja eine Erfahrung nicht leugnen. Und deswegen sagt der Hebräerbriefschreiber, weil diese ganzen Erlebnisse da, weil diese Fakten da sind. Darum lasst uns, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, darum lasst uns aufsehen zu Jesus. Das ist der Grund, weil es sich lohnt, weil es Realität ist, weil es nicht eine Einbildung ist. Wisst ihr, manche Leute verstehen unter Glauben, ich habe einen Begriff, der hört sich voll schlau an, ich könnte ein Buch darüber schreiben, da hört sich, den habe ich formuliert mit metaphysische Reflexion. Wissen Sie, die Leute, die sitzen so, naja, ich denke jetzt über mein Leben nach. Dann offenbare ich meine Gedanken und dann lasse ich sie schweifen ins Universum. Und dann höre ich, ich weiß aber nicht, was da ist. Ich will mich auch nicht festlegen, weil Festlegung könnte verbindlich sein. Vielleicht gehe ich in den Wald und umarme einen Baum. Ich will das jetzt auch gar nicht mich drüber, aber das tut mir eigentlich leid, weil es so unkonkret ist. Der Glaube an Jesus ist konkret. Er ist so konkret, dass Gott sich entschieden hat zu sagen, die Armen, und das ist der Punkt, die Leute im Alten Testament, sie haben Gott im Grunde genommen wie von Ferne gesehen. Paulus sagt mal an irgendeiner Stelle, ein dunkles Bild, ganz unscharf. Sie hatten keine Bibel, sie wussten nicht, keine Information. Der eine hat das erlebt, der andere das, der andere gar nichts. Da hatten sie ihre Glaubenshelden, Mose und die alle irgendwie enger dran waren, aber das normale Fußvolk, puh, keine Ahnung. Und jetzt hat Gott gesehen, die verstehen mich nicht, ich erreiche sie nicht. Nicht nur, dass sie mich nicht erreichen, ich erreiche sie nicht. Das ist ja immer, Kommunikation hat immer und Beziehung hat immer zwei Seiten. Und jetzt hat Gott in seinem ewigen Ratschluss entschieden, ich muss ihre Sprache sprechen. Ich muss ihr Leben leben, damit sie mich sehen und kapieren können, weil wir Menschen sind halt in unserer Dimension. Ich hab's. Ich werde Mensch. Ich werde so wie sie. Ich werde ihre Sprache auf Aramäisch damals mit ihnen sprechen. Ich werde ihr Leben leben. Ich werde Zimmermann und ich werde da handwerklich beruht. Und dann werden sie mir glauben. Und dann werde ich mit ihnen zusammensitzen. Wir werden noch Wein trinken. Und dann werde ich ihnen erzählen vom Reich Gottes. Und dann werde ich ihnen erzählen, wie sie endlich Vergebung ihrer Sünden erreichen können. Jesus ist der Mensch gewordene Gott, der unsere Gestalt annimmt, damit wir ihn endlich verstehen können. Und diese ganzen Informationen haben wir in der Bibel. Wir haben so viel Information über Gott, konkrete Informationen, wir brauchen keinen Baum umarmen. Darum lasst uns aufsehen zu Jesus. So. Es ist unmöglich, es zu übertreiben, begeistert zu sein von Jesus. Es ist unmöglich, ihn zu viel in sein Leben einzubeziehen. Es ist unmöglich, zu viel Zeit mit Jesus zu verbringen. Es ist unmöglich, zu viel für ihn zu leben und zu viel für ihn einzusetzen. Es gibt da kein Limit. Man kann richtig verrückt sein von und nach Jesus. Und wir fragen uns immer, was denken so die Leute? Die Leute denken sowieso, dass wir einen Schuss haben. Also es ist egal, ob du wenig oder viel begeistert bist von Jesus. Sobald du vom Glauben erzählst, kommst du an Grenzen. Sobald der Glaube an sich ist erstmal harmlos. Das werdet ihr feststellen oder habt ihr bestimmt schon festgestellt. Aber wenn du mit Jesus anfängst, dann wird's komisch. Warum? Ist zu konkret. Ist viel zu konkret. Die meisten Leute sagen, ich habe einen guten Freund, der sagt, ja, also meine Vorstellung von Gott ist, ich überlege mir das, ob das plausibel, nachvollziehbar ist. Und wenn ich das für plausibel halte, dann gehe ich davon aus, dass Gott das auch so denkt. Das Problem ist nur, wenn jeder das denkt, ja, welches Bild ist denn das Richtige von Gott? Wenn es kann doch nur einen Gott geben. Wir sollen aufsehen zu Jesus. Wie? Jetzt denkt man, aufsehen, ist Jesus wirklich oben? Muss man nach oben schauen? Viele Christen, gerade in unserem europäischen, weil wir meist nach unten, demütig. Heißt das aufsehen? Es heißt im Grunde genommen, heißt aufsehen, hinsehen. Wir sollen hinsehen zu Jesus. Um irgendwo hinzusehen, muss man von etwas anderem wegsehen. Sonst sieht man es nicht, ist doch klar. Wenn ich durch die Stadt gehe und eine Besichtigung mache und guck mal da, ja, dann muss ich von meinem Handy oder von irgendwas anderem wegschauen und muss da hinschauen. Aufsehen zu Jesus heißt hinschauen, aber auch wegschauen von dem anderen. Man kann nicht, also es gibt ja so Tiere, die können so mit ihren Augen verschiedene, wir können das nicht. Wir können nur auf eine Stelle gucken. Das heißt, wir müssen uns entscheiden. Wenn wir auf Jesus schauen wollen, müssen wir von den anderen Dingen wegsehen. Wir müssen Prioritäten setzen. Es geht nicht alles. Wir fokussieren unseren Blick auf Jesus. Und zwar gedanklich, gefühlsmäßig und von unserem Handeln. Ich finde das schwierig. Ich bin so ein Grübler. Ich kann sitzen und dann überlege ich mir über die ganze Welt und das Universum und dann habe ich schon wieder vergessen, über Jesus nachzudenken. Also wir müssen irgendwie schaffen, unsere Gedanken von Jesus zu erfüllen. Und das kann man tun, indem man seinen Verstand mit Informationen füttert. Mit Bibel, mit Texten, mit Gesprächen, mit Gemeinschaft, mit Musik. Man kann immer wieder Jesus bitten. Mein Gebet ist schon seit eigentlich vielen Jahren morgens, bevor der Trubel losgeht. Herr Jesus, erinnere mich heute an dich selbst. Ich habe zwei Töchter und beide mittlerweile erwachsen. Aber meine jüngere Tochter, die war immer so ein Papa-Kind. Und als ich in Herford damals dort Leiter einer Flüchtlingseinrichtung wurde, dann habe ich die aufgebaut, damals mit meiner Chefin zusammen, und es war ein Turbostress. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich wusste abends nicht mehr, ob ich Männlein oder Weiblein bin. Ich habe alles vergessen. Und da bin ich, weiß ich noch genau, da bin ich mit dem Auto nach Hause gefahren und plötzlich fiel mir Jula ein, meine Tochter. Ach, ich habe ja eine Tochter. Das hatte ich gar nicht mehr im Blick. Und da habe ich mich gefreut, ich habe ja eine Tochter. Weil man so durch das Alltagsgetriebe so abgelenkt ist, dass man bestimmte Informationen nicht mehr präsent hat. Dann habe ich mir auch schon vor Jahren meine Übung angewöhnt, dass ich mir gesagt habe, wenn ich bete, dann fange ich jetzt nicht an, erstmal zu beten. Man soll ja, viele sagen ja auch, man soll erstmal danken, ja? Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Also das hilft einem, den Blick, kannst du noch nicht? Nein. Uralter Spruch. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Also wenn ich anfange erstmal, also mein ganzes Leben ist, jetzt habe ich es ja schon gesagt, Kinder sind ja nicht hier, mein ganzes Leben ist beschissen, ich habe voll die Probleme. Wenn ich jetzt anfange zu beten, oh Herr Jesus, du siehst mich jetzt so schlecht und morgen bin ich tot und dies und jenes, dann kriege ich ja noch mehr Depressionen. Aber wenn ich anfange erstmal, Herr Jesus, egal was passiert, du bist der Herr, du bist der König, du hast alles in deiner Hand, dir gebührt alle Ehre und egal ob tausend gegen mich sind, ich werde alle schlagen und so. Dann kann ich hinterher sagen, so Herr Jesus, jetzt habe ich Glauben, jetzt möchte ich dich bitten, dass du mir hilfst. Das ist richtig, aber ich habe mir noch was anderes angewöhnt, dass immer wenn ich länger Zeit habe zum Gebet, dann stelle ich mein Handy ein auf 5 Minuten. Ich habe sowieso festgestellt, beim Beten ist es für mich hilfreich, wenn ich einen Timer einstelle, weil wenn ich einfach nur sage, okay, jetzt bete ich mal eine Weile, dann bin ich nach 3 Minuten bin ich bei meinem Einkaufszettel. So, wenn ich mir aber sage, jetzt 5 Minuten oder 8 Minuten, 10 Minuten mache ich einen Timer, dann hilft mir das irgendwie, mich zu fokussieren. So, also ich stelle 5 Minuten ein, dann schließe ich die Augen und dann bete ich gar nicht, sondern ich versuche, mich gedanklich und emotional auf Jesus auszurichten. Und das ist schwierig, weil wir immer eine Vorstellung brauchen. Ne? Da kann man sich dann das Kreuz vorstellen oder Jesus, wie er in den Jesus-Filmen ausgesehen hat oder irgendeinen emotionalen Punkt, den ich schon mal erlebt habe. Aber dann versuche ich wirklich 5 Minuten ohne Geplapper, ohne irgendwie ihn zuzutexten, nur auf ihn als Person. Weil wichtiger als die Anliegen ist unsere Beziehung. Das ist ja auch in einer Freundschaft oder auch in einer Ehe so, dass die Beziehung ist wichtiger als die Anliegen. Wenn die Beziehung stimmt, dann klappt das auch mit dem Alltag. So, ich muss jetzt nicht, haben wir auch nicht gemacht, glaube ich, bevor man heiratet, erstmal 10 Punkte, wer alles, das machst du, das mache ich. Sondern wenn die Beziehung stimmt, dann macht jeder irgendwas. Dann passt das halt. Und dann konzentriere ich mich auf Jesus. Und dann stelle ich meinen Timer wieder ein auf 10 Minuten. Und dann bete ich in 9 Sprachen, 10 Minuten lang. Da muss ich mich verstandesmäßig nicht abmühen. Ich brauche mir nicht überlegen, was formuliere ich, sondern ich bete in 9 Sprachen im Vertrauen darauf, dass die Geheimnisse, die ich ausspreche, die richtigen sind und dass ich die Verbindung mit Gott bekomme. Und dann fange ich an, Gott zu loben und zu preisen und dann sage ich ihm auch, was mir fehlt. Das ist mein Versuch. Jeder hat eine andere Art. Findet eure Art, hinzuschauen auf Jesus und auch im Verhalten. Wegsehen von den Dingen, die dich wegziehen. Manchmal muss man sich echt entscheiden. Wenn ihr einen Partner habt oder eine Partnerin, dann werdet ihr feststellen, manchmal setzt man sich zum Essen hin, da will man gemeinsam essen, aber jeder ist noch irgendwie mit irgendwas. Und der eine guckt dann dahin und der andere guckt dahin. Und dann es dauert eine Weile, bis dann Blickkontakt entsteht zwischen beiden Partnern. Sie müssen sich erst entscheiden, okay, komm, ich lasse das andere und dann schaue ich hin, indem ich vom anderen wegschaue. So, warum eigentlich immer so viel Jesus? Die Zeugen Jehovas sagen, ihr betreibt Götzendienst. Weil Jesus war zwar ein Mensch, war zwar irgendwie beeindruckend und hat viel gesagt, aber er war doch nicht. Ihr vergöttert ihn ja. Warum eigentlich immer so viel Jesus? Was ist denn mit Gott und Heiliger Geist und so weiter? Und ich muss zugeben, das ist gar nicht so einfach zu erklären. Da gibt es dieses theologische Bild der Dreieinigkeit. Das steht so in der Bibel nicht, aber das lässt sich ableiten. Ich will es mal kurz erklären. Vielleicht ist es ja auch für manche eine Wiederholung. Aus irgendeinem Grund hat Gott sich entschieden, sich uns in unterschiedlichen Wesens- und Erscheinungsformen zu offenbaren. Ich glaube, er hat das getan, damit wir ihn besser ergreifen können, damit wir sein Handeln und seine Persönlichkeit besser ergreifen können. Und wenn man das alles so zusammennimmt, was man im Alten und Neuen Testament liest, dann kann man sagen, okay, die Bibel redet irgendwie von Gott, dem Vater, von Gott, dem Sohn und von Gott, dem Heiligen Geist. Und da gibt es so bestimmte Zuordnungen, die uns irgendwie, ich glaube, das hätte Gott nicht machen müssen, aber ich glaube, das hat er gemacht, damit wir das greifen können, weil wir brauchen in gewisser Weise eine Zieladresse. Und jetzt hat mal einer gesagt, und das finde ich eine gute Erklärung, Gott, der Vater, ist Gott über uns. Gott, der Sohn, ist Gott für uns. Und Gott, der Heilige Geist, ist Gott in uns. Und das finde ich ein ziemlich treffendes Bild. Gott, der Vater, ist das, was wir mit Vaterschaft verbinden. Er hat die Welt geschaffen, er sorgt sich, er ist mächtig, er ist stärker als alles andere, er nimmt uns in den Arm, er hilft uns, wir dürfen auch bei ihm auf den Schoß, all das ist damit verbunden. Gott, der Sohn, er ist für uns gekommen, er kämpft für uns, er ist wie ein Anwalt, der sich mit dem ganzen Mist auseinandersetzt und der unsere Sünde erledigt und der uns kennt und der dem nichts zu schmutzig oder zu komisch ist, zu fremd. Und Gott, der Heilige Geist, das ist das neue Leben, was in uns geboren ist, was unser Gottbewusstsein darstellt. Jeder Mensch hat ja ein Gottbewusstsein, auch wenn er kein Christ ist. Weil jeder Mensch irgendwie weiß, ich muss doch irgendwo herkommen. Also irgendwie hat er so ein Gottbewusstsein. Und dieses Gottbewusstsein ist aber verkümmert bei einem Menschen, der noch nicht gläubig ist, so wie wir es verstehen. Und wenn er dann gläubig wird, dann wird da was lebendig. Und dann gibt es eine Verbindungslinie zwischen unserem Geist und dem Heiligen Geist. Und das ist dieses Gefühl, Gott lebt in mir. Aber so ganz auf den Millimeter genau kann man das nicht auseinander dividieren, weil die Bibel sagt ja auch, Christus lebt in uns. Und Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, bleibe ich in euch. Also das sind alles Bilder, versteht ihr? Aber das ist der Heilige Geist, der diese Verbindung herstellt. Und Jesus ist für uns, man kann sagen, immer der erste Ansprechpartner. So wollte Gott das, davon bin ich sicher. Es ist aber jetzt im Gebet, ist es nicht entscheidend, ob du sagst, Herr Jesus oder Vater oder Gott, solange du die richtige Vorstellung damit verbindest. Das ist das Entscheidende. Den richtigen Glauben und die richtige Person dahinter siehst. Jesus hat gesagt, ich bin die Tür zum Vater. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, wenn man zum Vater kommen will, braucht man Jesus. Es geht nur über Jesus. Es gibt keine Abkürzung. Nur Umleitungen, die letztlich ins Leere führen. Und Jesus hat auch gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Also wer wissen will, wie der Vater ist, der muss Jesus sehen. Kann man alles, spare ich mir jetzt die ganzen Bibelstellen zu erwähnen, aber das sind alles Bibelstellen, die existieren. Also das heißt, wir vergöttern Jesus nicht. Er ist schon Gott. Ich will euch mal ein paar Bibelstellen lesen, die uns, also wenn ich die lese, da könnte ich so begeistert sein und bin es eigentlich auch. Hebräer 1, Vers 1 bis 4. Nachdem Gott vorzeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, habe ich gerade beschrieben, Altes Testament, hat so viel erklärt, so viel gemacht, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn. Den hat er eingesetzt zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Habt ihr das gewusst, dass Gott durch Jesus die Welt geschaffen hat? Da kommt unser dogmatisches Bild durcheinander, weil wir ja eigentlich glauben, dass der Vater alles geschaffen hat. Also das ist alles eins. Das ist alles eins. Sie sind eins. Jesus war schon immer da, auch als er noch nicht auf die Welt gekommen ist. Und dann heißt es, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild des Wesens Gottes. Also er ist gleich wie Gott. Und er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung der Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und er ist so viel höher als die Engel und so weiter. Eine unglaubliche Verherrlichung. Kolosser 1, Vers 15. Da wird das noch und ähnlich beschrieben. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist das Ebenbild, also Gott sehen wir nicht. Jesus haben wir gesehen, sehen ihn immer noch, weil wir so vieles von ihm wissen. Und so wie er aussieht, so sieht der Vater aus. Er ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne und Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen. Er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Er ist das Haupt des Leibes. Er ist der Gemeindeleiter. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte. In ihm ist alles enthalten. Also wer Jesus hat, der hat alles. Mehr gibt es nicht. Und 2. Johannes 5, Vers 20. Da steht dann, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in ihm, in seinem Sohn Jesus Christus. Und dann heißt es, dieser, also Jesus, ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also sie sind, es ist die Dreieinigkeit bedeutet, egal, wen wir ansprechen, sie sind eins. Man muss jetzt nicht sagen, oh Mist, jetzt habe ich den falschen Namen erwähnt, ich bin nicht zuständig oder so, sondern sie sind eins. Aber Jesus ist unser Ansprechpartner. Und das will ich auch noch sagen, im Neuen Testament wird oft gesagt, im Namen Jesu, im Namen Christi. Das warte mal kurz. Ja, also im Neuen Testament wird oft besonders erwähnt, als ob ein Geheimnis darauf liegt und eine besondere Kraft darin liegt, auch den Namen Jesus zu erwähnen. Deswegen ist es halt nicht egal. Deswegen ich mag das zum Beispiel gar nicht, wenn Leute beten mit Gott oder lieber Gott, weil Gott ist alles. Gott kann ja auch aus anderen Religionen, ist erstmal eine allgemeine Beschreibung, ne? Aber unser Gott ist der Herr. Und das ist nochmal eine ganz andere Dimension. Und dieser Jesus, und damit kommen wir dann auf die Zielgerade im Prinzip, dieser Jesus, zu dem wir aufsehen sollen, der ist unser Vorbild und er ist unser Idol. Wisst ihr, was Idol heißt? Er ist unser Held. Er ist unser Held. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist unseren Weg gegangen. An einer anderen Stelle heißt, er war der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Also auf gut Deutsch, da steht im Grundtext, da steht, er ist der Prototyp. Das heißt, wir sollen ihm nachholen. Immer mehr von dir, immer mehr will ich deine Werke tun. Und Jesus hat gesagt, ihr werdet sogar noch größere Werke tun, als ich sie tat. Das habe ich bisher noch nicht erlebt oder irgendwie geschafft. Und dann sollen wir ihm folgen. Da heißt es, wir sollen laufen. Wisst ihr, was Laufen ist? Laufen ist eigentlich Joggen. Es ist nicht Gehen. Es ist Joggen. Es ist schnelles Hinterhergehen. Also Christen müssen mobil sein. Christen müssen mobil sein. Das heißt, alles, was uns immobil macht, das müssen wir ablegen. Sonst wird es schwer. Also wenn du noch alles Mögliche mitnehmen willst, dann ist der Rucksack ganz schön anstrengend. Lasst uns ablegen. Alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns täglich umstrickt. Die Sünde umstrickt uns. Die Sünde ist der Sold der Sünde ist der Tod. Das heißt, man muss im Grunde genommen die Sünde ablegen, um Vergebung der Sünde bitten, sonst wird sie mir zum Todesgeruch. Und auch wenn du nicht sofort tot umfällst, wenn wir sündigen, dann merkt man, oh, das riecht schon nach Verwesung. Da ist was nicht gut. Da ist irgendwas ist nicht in Ordnung. Das sollen wir ablegen, weil das trennt uns von Gott. Und dann heißt es aber auch, wir sollen alles ablegen, was uns beschwert. Es gibt noch mehr Dinge, die uns beschweren. Sorgen, Nöte, wo soll ich mein Geld anlegen, welches Auto soll ich kaufen, was muss ich heute kochen und so weiter. All diese Dinge, das beschwert uns alles. Natürlich können wir uns nicht frei machen von dem, aber wir können uns immer wieder vor Augen halten, dass Jesus über allem steht und dass wir die Prioritäten richtig stecken. Und es ist ein Kampf. Es ist wirklich ein Kampf. Das ist doch schön, dass die Bibel das sagt. Ein Kampf ist bestimmt. Es ist nicht einfach. Es ist nicht kampflos. Obwohl der Kampf schon entschieden ist. Das ist ganz anders als beim Fußball, wo man nie genau weiß, wer hinterher gewinnt. Wir wissen, egal wie viele Gegentore wir kriegen und egal wie viel wir gefoult werden, am Ende werden wir gewinnen. Das ist schon mal klar. Trotzdem ist es ein Kampf. Es gibt etwas zu verlieren. Man kann richtig und falsch sich verhalten. Man kann aufgeben oder weitermachen. Man kann glauben oder zweifeln. Man kann fröhlich sein oder verbittert werden. Und Jesus hätte Freude haben können. Er hätte ein viel schöneres Leben haben können. Aber er hat sich bewusst entschieden, es auf sich zu nehmen. Im Garten Gethsemane, Herr, wenn es möglich ist, lass es an mir vorbeigehen. Herr, können wir nicht doch noch die andere, gibt es noch einen Plan B? Muss ich es wirklich machen? Und er hat sich entschieden, es für uns zu tun. Er hat die Schande gering geachtet, den Spott, den du auch kennst von anderen Leuten, ach, du bist gläubig, oder auch über dich, über dein Leben, weil du vielleicht nicht so erfolgreich bist. Am Ende setzte er sich zur Rechten des Thrones Gottes. Und auch wir werden eines Tages dort oben ankommen. Er erlebt den Widerspruch von den Sündern. Aber der Sieg ist uns. Und all das ist für uns eine Ermutigung und ein Trost. Gedenkt an ihn, damit ihr nicht matt werdet und deinen Mut nicht sinken lässt. Wenn du krank bist, wenn du materielle Sorgen hast, wenn du Beziehungen hast, wo du nicht weißt, wie soll ich die in Ordnung bringen? Ich kann gar nichts mehr tun, ich habe doch schon alles getan. Du bist in deinem Beruf unzufrieden, dein Chef ist komisch und jeder Tag zur Arbeit hinzugehen ist eigentlich, hast du keinen Bock und hast schon Bauchschmerzen vorher. Lass den Mut nicht sinken und werde nicht matt. Sieh auf zu Jesus, er ist bei dir. Und erinnere dich an den Satz vorher mit SCH, den wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Er kennt das alles, er kennt das alles. Darum auch hier, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst.